Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast Deep Dive.
Hallo.
Hi Christian, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, dankeschön. Der Sommer ist da.
Noch nicht.
Doch, er steht vor der Tür.
26 Grad.
Aber nicht heute.
Doch.
Nee. Stand eben auf meinem Thermometer.
Heute bin ich wieder dran mit dem Deep Dive. Und ich freue mich, ich bin super vorbereitet.
Lach dich selber aus.
Ja. Nee, ich freue mich über mich selber und
Selbstlob.
Über mein Eigenlob. Ja, ich bin, es ist ein Thema, das mich wirklich begeistert hat. Wir
super aktuell. Du hast ein hochaktuelles und von hohem Interesse begleitetes Thema gefunden. Ja. Gratulation. Vorschusslorbeeren.
Dankeschön. Ich lasse das Thema gleich raus. Ich mache jetzt mal eine Einführung in das Thema, okay? Und zwar fangen wir folgendermaßen an.
Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, Fast Fashion, schnelle Mode, ist so eine dumme Scheiße.
Fast Fashion ist das Junkfood der Mode. Man verschlingt diese Kleidung wie eine Tüte Pommes und fühlt sich danach schlecht.
Das Problem ist also, dass man Fast Fashion für wenig Geld einkaufen kann, aber ebenso auch die Lebensdauer zu kurz ist.
Ja, Fast Fashion ist so eine dumme Scheiße, ne? Leute, kauft euch nicht die Kacke da, die so billig da irgendwie in diesen Läden angeboten wird.
So, schön. Haben wir verstanden, Fast Fashion ist...
Hast du gleich eine intellektuelle Flughöhe mitgegeben.
Fast Fashion ist scheiße. Warum ist das wichtig, dass wir dieses Thema Fast Fashion einmal ausleuchten? Weil es zu unserem Thema der Aufstieg des Secondhand hinführt. Ich will dir ganz kurz ein paar Informationen zu Fast Fashion geben. Also, und ich
hit me.
Ich gehe es einmal durch, einfach nur die Liste, dass wir es abgehakt haben, damit auch alle wissen, wo wir eigentlich stehen mit Fast Fashion. Also, was bezeichnet man als Fast Fashion?
Minderwertige Kleidung, die sehr günstig zu kaufen ist.
Auch? Aber vor allem den Trend dahin, immer neue Kollektionen rauszuballern. Shein zum Beispiel macht täglich neue Kollektionen. Um dir eine Vorstellung zu
täglich.
Geben. Täglich. Täglich neue Kollektionen, die computergeneriert sind. Kommt täglich neue Kollektionen raus. Früher war es so, du hattest eine Sommerkollektion und du hattest eine Winterkollektion.
Aus wie vielen Teilen besteht eine Kollektion?
Das weiß ich nicht. Das ist eine berechtigte Frage. Aber es kommt quasi täglich neuer Nachschub.
Sind dann die Farben anders oder die Schnitte auch?
Muster, oder? Schnitte, Farben. Es gibt ein Magazin, das ich sehr liebe. Das ist das Reportagenmagazin. Und da gibt es eine sehr, sehr gute Reportage, die über knapp 30 Seiten so Fast Fashion. Die hätte ich mal in die Vorbereitung mit einbeziehen sollen. Habe ich aber nicht. Habe andere Quellen benutzt. Also, Fast Fashion in Zahlen. Die globale Bekleidungs- und Schuhindustrie verursacht etwa 10% der weltweiten CO2-Emissionen.
Hallo.
Ist der zweitgrößte industrielle Wasserverbraucher weltweit?
Nach? Wissen wir nicht. Aber okay.
Nee, weiß ich nicht.
Nur um ein bisschen ein Verhältnis zu bekommen.
Schätzfrage, die Herstellung eines Baumwoll-T-Shirts braucht wie viel Liter Wasser?
300.
Weit weg. 2700.
Ein T-Shirt.
Ein Baumwoll-T-Shirt.
Ich dachte, 300 wäre schon sehr hoch.
Verrückt, oder? Textilfärbung ist für 20% der industriellen Wasserverschmutzung weltweit verantwortlich. Jährlich werden weltweit etwa 92 Millionen Tonnen Textilabfälle produziert. Was passiert damit? Zum Großteil landet auf Deponien oder wird verbrannt. Thermische Verwertung. Vielleicht noch einen letzten. Der Anbau von Baumwolle beansprucht etwa 2,5% der weltweit verfügbaren Ackerfläche und verwendet 16% der weltweit eingesetzten Insektizide.
Krass.
So, das finde ich, das sind, kann man jetzt erstmal so sitzen lassen. So, und dann ist ja die nächste Frage, die ich mir gestellt habe: wie verhält denn sich das bei mir selber? Und dann dachte ich, wir gucken einfach mal so in die deutschen Kleiderschränke rein. Wir fragen uns mal, wie viel hängt eigentlich in deutschen Kleiderschränken? Wir machen jetzt wieder eine Schätzfrage draus.
Okay.
Im Jahr 2022, wie viel hat jeder Erwachsene in seinem Kleiderschrank gehabt an Kleidungsstücken? Ohne Unterwäsche und Socken.
Ohne Unterwäsche und Socken. Ja. Und ein T-Shirt ist ein Teil, eine Hose ist ein Teil. 80 Stück.
Nicht schlecht geschätzt. 87 Stück. Ist ein bisschen runtergegangen, waren 2015 noch mehr, da waren es 95. Es gibt, ich weiß nicht, ob das überraschend ist oder nicht, Frauen haben im Schnitt mehr als Männer.
Wusste ich, hätte ich nicht gedacht.
Frauen sind 107, Männer 68.
Hätte ich nicht gedacht.
Und jetzt wird es richtig spannend. Wie viel davon ist ungetragene Kleidung in Prozent?
18.
40.
40 Prozent. Was heißt ungetragen?
Ungetragen.
Noch nie?
Hängt ungetragen im Kleiderschrank.
Naja, besser als wegschmeißen.
ja, kann man ja dann in Wirtschaft den Secondhand-Kreislauf gehen.
Du hast die Wirtschaft angekurbelt. Du hast Steuern bezahlt.
Aber 40 Prozent?
Steuern zahlen Sozialhilfe.
Ja, ich weiß nicht, 40 Prozent.
Das ist krass, hätte ich nicht gedacht. Keine gute Nachricht, ich warte auf die gute Nachricht.
Kommt gleich wieder. Ich bin noch dabei, es auszuleuchten.
Fast Fashion.
Was schätzt du, wie viele neue Kleidungsschnitte deutsche Verbraucherinnen jedes Jahr kaufen?
Wie viele neue Kleidungsschnitte?
Stücke.
eine Person im Durchschnitt kauft, wenn sie im Schrank schon 90 Teile hat, 25,
60. Boah, krass, was für ein Durchsatz, oder? Und jetzt, das habe ich natürlich nicht vorbereitet, ich wollte dich eigentlich
vorher... Da war ich am weitesten weg.
Ich wollte dich vorher zählen lassen, wie viel du im Schrank hast. Aber geh mal gedanklich durch. Würdest du sagen, du kommst auf 87 Kleidungsstücke?
Kleidungsstücke?
Mhm. Ohne Socken und Unterwäsche?
Ich würde sagen, ja.
Okay, ich nicht. Nee. Ich habe signifikant weniger. Wirklich, also wenn ich auf 40 komme, wäre es echt viel.
Ich bin einfach. Ich würde schon sagen, ich trage halt beruflich eher Anzüge. Deswegen habe ich eine andere so Arbeitskleidung sozusagen als Unterschied. Dann ist noch dieses Sportkleidung, so Sportbekleidung.
Stimmt.
Dann sind es verschiedene Sportarten bei mir. Deswegen alles zusammen komme ich schon auf 80 Sachen.
Aber für Poolbillard braucht man ja gar keine besondere Kleidung.
Na klar.
Letzte Zahl dazu und dann steigen wir wirklich tief in das Thema ein. Secondhand.
Ist schon sehr tief.
Um die Pariser, um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erreichen, sollte der individuelle CO2-Fußabdruck im Zusammenhang mit Kleidung bei maximal 128 Kilogramm CO2 pro Jahr liegen.
Mhm.
Das entspricht 9 Kleidungsstücken.
Hm, reicht doch.
Ja, schon. Aber wenn jeder 60 kauft, ist da irgendwie eine große Differenz dazwischen.
60 kaufe ich nicht pro Jahr.
Ich auch nicht.
Boah. Ich bin auch ausgewachsen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich Dinge sehr lange trage. Man sagt ja auch, dass Männer immer in dem Kleidungsstil hängen bleiben des Jahres, wo sie ihre Frau geheiratet haben oder fest zusammengekommen sind.
Ist das eine Binse?
Ja.
Wo hast du denn das her?
Wahrscheinlich irgendwo mal gehört. Deswegen, an mir geht jeder neue Stil und Trend geht so vorbei. Und mir passen meine Sachen halt sehr lange.
Da änderst du ja auch deine Körpermaße nicht.
Nicht viel.
Ja. Hier die gute Nachricht, Secondhand ist kein Nischenthema mehr.
Ich werde natürlich immer muskulöser, muss man sagen, und schlanker, aber ansonsten nicht.
Besonders um die Mittelbauchregion. Mittelbauch um den Äquator, um den Bauchäquator. Also die gute Nachricht ist, Secondhand ist kein Nischenthema mehr, sondern ein globaler Wirtschaftsfaktor. Und das werden wir jetzt im Detail auseinandernehmen, globaler Wirtschaftsfaktor. Das unterliegt auch einem kulturellen Wandel. Also es war bis vor ein paar Jahren war Secondhand noch nicht so cool, 20 Jahre zurück.
Jetzt redest du aber über Secondhand
und nicht mehr Fast Fashion. Ja, genau, weil die Frage ist,
viele englische Begriffe, mit denen du um dich schmeißt.
Zweite Hand oder schnelle Mode, ist besser?
Hm.
Also die schnelle Mode ist nicht gut, aber wenn du zweite Hand kaufst, tippitoppi. Der weltweite Markt ist riesig. Ich habe probiert, dir das immer ein bisschen in Relation zu setzen. Der weltweite Markt für Secondhand Fashion war 2023 bei 197 Milliarden Dollar und wird prognostiziert für 2028 auf 350 Milliarden Dollar.
Warte mal.
Damit du einen Vergleich hast.
Milliarden, was war die erste Milliardenzahl?
197
auf 350.
Das ist also ein ziemlich brutales Wachstum, das man da prognostiziert. So, um dir das in Verhältnis zu setzen, der weltweite Videospielemarkt, ich dachte mir, damit kannst du was anfangen, sind 250 Milliarden.
Ganzen Tag am Zocken.
250 Milliarden. Der weltweite Buchmarkt, 150 Milliarden. Also der Secondhand-Markt ist jetzt schon größer als der Buchmarkt. Secondhand Fashion, wir sind nur bei Fashion.
Brauchst ja kein Buch.
Ja.
Ein Buch brauchst du nicht, eine Hose brauchst du schon. Ohne Buch kannst du auf die Straße gehen.
Ohne Hose sieht schlecht aus. In Deutschland ist es so, dass Secondhand schneller wächst als Neuware. Also der Markt für Secondhand wächst schneller als Neuware. Es war im letzten Jahr bei der Gesamtmarkt für Secondhand, da sind Elektroartikel, da ist Kleidung mit bei.
Aber du redest nur von Kleidung jetzt.
Jetzt bin ich kurz bei der Gesamtheit, weil da gibt es eine Unschärfe. Ja, ist ein ganz schönes Hin und Her.
Ja, okay.
Da gibt es auch ein bisschen Unschärfen drin. Der Gesamtmarkt war letztes Jahr bei 9,9 Milliarden Euro.
Auf der Welt?
In Deutschland.
Jetzt sind wir in Deutschland. 9,9 Milliarden Euro wurden umgesetzt mit Dingen, die also bei eBay oder Kleinanzeigen verkauft wurden, weiterverkauft wurden oder bei Amazon oder wo auch immer.
Ganz genau.
Auch viel Geld. Muss eine alte Frau lange für stricken.
Da muss jemand ganz schön lange für stricken. Und das, was passiert ist, und ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung da ist, wir zeichnen ja in der Kantstraße auf und unweit von hier gibt es einen Laden, der heißt...
Du läufst jeden Tag 8-mal vorbei.
Ja, das ist... Der heißt... Ich komme nicht drauf, wie er heißt. Weißt du es? Ich bin versucht nachzugucken, aber es ist egal. Es ist,
Doch, guck mal nach. Die haben auch einen ganz coolen Namen. Best. Better. Best. Oh Mann. Ich bin ja genauso doof.
Der Laden heißt.
Too good to look. Too look too good. Irgendwas so ein.
Ist nicht verzeichnet.
Quatsch. Dann lass uns mal rausgehen, wir machen eine Außenreportage.
Das ist toll. Aber mit denen hätten wir mal reden können. Second Hand.
Kannst du nicht reinzoomen bei Google Maps? Irgendwie?
War nicht dran.
Oh Gott, wie schwach ist das? Das sind diese ganzen Second Hand Opfer.
Zweimal gut.
Nimm zwei.
Den geht's hier gleich um die Ecke. Und was ich beobachte ist, das ist nicht mehr so, dass das so ein Arme-Leute-Ding ist, Secondhand, sondern Menschen gehen da rein und kaufen ganz bewusst Secondhand-Kleidung. Und zwar überwiegend jüngere Menschen. Das kannst du auch mit Statistiken
reden. Überwiegend Jürgen.
Überwiegend Jürgen. <Jungs. lacht> Überwiegend jüngere Menschen, viele jüngere Menschen.
Mhm. Was ist bei dir jung?
Jünger als wir.
Schade, habe ich befürchtet.
Und zwar mit zwei unterschiedlichen Beweggründen. Nummer eins.
Geld sparen.
Genau. Geld sparen ist aber nicht der Hauptbeweggrund, sondern
aussehen.
Genau. Also sie suchen sogenannte Vintage. Vintage-Stücke. Geld sparen und CO2 sind drei Gründe, jetzt ein bisschen blöd. CO2-Fußabdruck verringern. Geben sie wirklich Leute an. Hat noch andere Gründe. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Gucken wir uns das Ganze einmal ein bisschen für den deutschen Markt an. Ja, wir leuchten ernst jetzt einmal. Wir sind immer noch in Deutschland. Jetzt sind wir explizit in Deutschland. Wir machen gleich den Ausflug international. Da gucken wir erst nach Europa und dann weltweit, weil da gibt es schon große Unterschiede. Es wird dich, wirklich, es haut dich aus den Socken. Es haut dich wirklich aus den Socken. Also früher war es eine Notlösung oder so Flohmarktromantik. Wir gehen los und dann stöbern wir ein bisschen und vielleicht finden wir was. Und heute ist das echt ein Wirtschaftssektor. Haben wir eben schon mit den Zahlen gehabt. 86% der Deutschen nutzen Altkleidercontainer. Was echt krass ist, 86%. Prognose bis 2030 geht man davon aus, dass der Secondhand-Modemarkt 20% des Gesamtmodemarktes ausmachen wird. 20%. Das ist echt krass. Da kommt noch richtig Schwung rein. So, und jetzt, ich habe eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Ich habe ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass ich jemanden kenne, der sich sehr, sehr gut mit diesem Thema auskennt. Nämlich Michael Pfeiffer. Michael Pfeiffer hat die Firma gegründet Mood, Made Out of Trash. Und Michael habe ich angerufen vor ein paar Tagen, am Samstag. Er war so nett, er wird das gleich erzählen, wo er ist. Und habe ihm ein paar Fragen dazu gestellt. Und das hören wir uns kurz an. Hallo Michael, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Es ist wirklich großartig. Vor mir sitzt quasi jetzt virtuell, während wir das hier aufzeichnen, auch noch Christian, der sich das jetzt anhört, was wir beide hier gleich kurz besprechen. Zuallererst, herzlichen Glückwunsch. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da warst du in einer Finanzierungsrunde und inzwischen habt ihr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ich möchte dir von Herzen dazu gratulieren. Ich freue mich, ich weiß, dass das ein riesen Sack voll Arbeit ist. Deswegen von Herzen fühl dich gedrückt. Wo bist du gerade, damit wir...
Vielen Dank.
Wo bist du gerade, weil wir ja miteinander telefonieren? Das musst du kurz sagen.
Ja, ich bin gerade in Andalusien und mache hier eine Woche Urlaub. Freue mich aber sehr, dass wir telefonieren. Also auch liebe Grüße telefonisch virtuell da nach Berlin zu euch beiden. Und ja, freue mich sehr über deinen Anruf und dass wir uns heute nochmal kurz unterhalten können.
Ja, super gerne. Also, Christian und ich probieren immer ein Thema zu vertiefen und das basiert auf einer guten Nachricht. Die gute Nachricht habe ich diesmal mitgebracht und es geht darum, dass Secondhand auf dem Vormarsch ist. Also es lässt sich relativ gut zeigen, dass mit Statistiken, dass es da in den letzten Jahren einen positiven Trend gibt. Du bist ein absoluter Fachexperte für das Thema. Erste Frage, wie erklärst du Mut jemandem, der noch nie davon gehört hat und hier ist die Herausforderung in einem Satz?
Oh, in einem Satz, das ist natürlich ein wichtiger Zusatz, da hättest du mich vielleicht vorher nochmal kurz briefen können, dann würde ich jetzt hier nicht so rumstottern.
Okay, also, du hast zwei, pass auf, ich gebe dir zwei. Ich gebe dir zwei.
Ich versuche es in aller Kürze. Mut macht aus bestehenden Textilien neue, coole und vor allem stylische Produkte.
Das war wirklich mega, mega krass zusammengefasst in einem Satz. Ihr beschäftigt euch ja viel mit Secondhand. Wenn es jetzt so ist, und das würde ich mal zusammenfassen nach dem, was ich recherchiert habe, wenn Secondhand ein wirklicher Beitrag zur Kreislaufwirtschaft sein kann, was läuft da eigentlich gerade immer noch schief und wo liegt aus deiner Sicht die eigentliche Verantwortung? Bei Konsumenten, der Politik oder der Industrie?
Ich glaube, die Verantwortung für eine kreislauffähigere Wirtschaft, die liegt ein bisschen bei allen, weil das ist am Ende ein gesellschaftliches Thema. Secondhand, das ist schön, dass es da jetzt zu einer immer größeren Nachfrage gekommen ist in den letzten Jahren. Aber wir hoffen natürlich, dass diese Nachfrage sich auch noch weiter ausweitet und dass Secondhand noch alltäglicher wird. Dass eben nicht der erste Impuls ist, ich kaufe mir irgendwo was Neues und das ist mit Neues ist dann eine Neuware gemeint, sondern ich kaufe mir irgendwas, was ich brauche, aber ich kaufe das vielleicht bei einer Person, die ich kenne, aus zweiter Hand oder über irgendwelche Internetportale aus zweiter Hand. Weil gerade beim Thema Bekleidung ist es so, dass es da schon so viele Textilien gibt, wir brauchen eigentlich nichts Neues und deshalb ist es umso besser, wenn es da solche Good News gibt, wie das, was du gerade berichtet hast.
Jetzt hast du es eben schon angesprochen, dass es zunehmend extrem viele Händler gibt. Mir war das gar nicht so klar, als wir vor über 10 Jahren Kirondo gegründet haben und quasi First Mover waren für Secondhand-Kleidung im Bereich von Kindermode, haben wir uns damals an ThredUp orientiert. Und in meiner Recherche bin ich jetzt die ganze Zeit immer und immer wieder über das amerikanische Unternehmen gestolpert. Jetzt ist aber so, dass ihr super lokal eigentlich agiert mit dem, was ihr tut. Und nur in Berlin produziert, richtig?
Das stimmt nicht ganz. Also da sind vielleicht nochmal zwei vertiefende Sätze wichtig. Also bei Mood ist es so, wir fokussieren uns vor allem auf das Thema Upcycling. Das heißt, wir nehmen bestehende Textilien, wandeln diese um und verkaufen sie dann in einer anderen, höherwertigen Form weiter. Zwei Beispiele. Wir stellen beispielsweise T-Shirts aus Bettwäschen her oder wir stellen Bauchtaschen aus ausgedienten Lederjacken her. Also das ist etwas, was, was wir bei Mood machen. Und wir arbeiten mit unterschiedlichen Produktionspartnern zusammen. Die sind in Berlin, aber da sind auch sehr viele in Polen mittlerweile dabei, mit denen wir zusammenarbeiten, um da dann eben Textilien weiter zu verarbeiten. Also trotzdem noch sehr, sehr regional, aber es ist nicht alles in Berlin.
Aber es ist voll gut, dass du das nochmal erklärt hast, den Unterschied zwischen Upcycling und Secondhand. Jetzt ist es so, dass ja nach wie vor immer noch verdammt viel Reststoffe, Restkleidung, ausrangierte Kleidung, die dann als Müll klassifiziert wird, verbrannt wird oder tatsächlich immer noch ins Ausland exportiert wird. Ihr zeigt aber mit Mut, dass es auch anders geht. Was bräuchte es, damit so eine Lösung eigentlich noch besser skalieren kann und damit es vielleicht noch andere gibt, die das dann nachahmen?
Ich glaube, was es vor allem bedarf bei dem Thema Textil ist, dass wir da eine bessere lokale und regionale Wiederverwertung hinbekommen. Was heißt das jetzt konkret? Da fließen einige Punkte mit rein. Ein Thema ist mangelnde Recycling-Infrastruktur. Also in Europa wird weniger als 1% aller Textilien recycelt und wiederverwertet. Das ist ein riesiges Problem. Unsere Wiederverwertung in Europa sieht eigentlich gerade so aus, dass wir ja bestenfalls einige Textilien Secondhand verkaufen oder Sachen eben downcyclen, sprich, dass dann eben ein alter Pullover geschreddert wird und dann in Form eines Putzlappens wiederverwertet wird. Also das ist alles nicht sonderlich kreislauffähig gedacht und da braucht es wirklich viele Initiativen, die da zusammenspielen. Ich glaube, es bedarf aber vor allem auch noch mehr Gründung, noch mehr Mut zur Innovation, dass man sich eben überlegt, okay, wie kann man denn jetzt eigentlich kreislauffähige Geschäftsmodelle umsetzen? Bei Mut haben wir jetzt auch keine Raketenwissenschaft draus gemacht, sondern wir haben einfach gesagt, hey, das nervt uns total, dass so viele Sachen weggeworfen werden. Wie können wir das eigentlich hinbekommen, da große Mengen im Kreislauf zu halten? Und wir machen es eben über Upcycling, was nur ein Teil von einer Kreislaufkette oder eines Kreislaufes eben ist.
Wenn du es beeinflussen könntest, was wäre deine Erwartungshaltung an Konsumenten?
Meine Erwartungshaltung an Konsumentinnen und Konsumenten ist, dass man die Kaufentscheidung, die man ja oft impulsiv vielleicht auch unterbewusst trifft, dass man die nochmal ein kleines bisschen hinterfragt. Jetzt haben wir vorher nicht dazu gesprochen, was jetzt genau die soziodemografischen Daten der Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer ist. Aber ich vermute, da gibt's schon einige, die beschäftigen sich vielleicht ein bisschen mehr auch mit dem Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Aber solange wir Unmengen an Textilien oder an Materialien produzieren, die wirklich zum Einmalgebrauch taugen und zu mehr nichts, gewinnen wir auf einer globalen Ebene relativ wenig. Und da können wir über Regulatorik eingreifen, aber da kann auch jeder von uns ein bisschen eingreifen, indem man vielleicht mal eine Person anspricht und fragt, hey, wenn du dir jetzt hier ein T-Shirt für 1 Euro kaufst, also was glaubst du denn, wie das funktioniert? Klammer auf, funktioniert halt nicht, dass bei einem T-Shirt für 1 Euro auch irgendwo nur ansatzweise Arbeits- und Umweltschutz in der Lieferkette dann auch beachtet werden.
Ja, mega spannend. Meine letzte Frage für dich. Jetzt habt ihr gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Wo siehst du Mut in, sagen wir, 5 Jahren?
Wir denken da Mut sehr groß. Wir denken vor allem dieses Thema Upcycling und eine Aufwertung von Materialien sehr groß. Das bedeutet, auch wenn du gerade nach der regionalen Fertigung eben gefragt hast, sind jetzt unsere Ambitionen nicht nur regional, sondern wir wollen dieses Thema Upcycling so sehr skalieren und damit eben auch den Impact skalieren, indem wir, sodass wir dann eben sagen, okay, in 5 Jahren, da haben wir mit Mut es ermöglicht, das Thema Upcycling in ganz Europa massentauglich zu machen. Bedeutet, wir arbeiten mit anderen zusammen. Ziel ist nicht, dass wir da eine europaweite Marke haben, die da jetzt mit Zara oder Ähnlichem konkurriert, das auf keinen Fall, sondern wir sehen uns da eigentlich eher als Enabler. Wir wollen anderen dabei helfen, das Thema Upcycling zu ermöglichen und das wollen wir gerne mit möglichst vielen Partnern machen. Wir machen das auch heute schon mit einigen Unternehmen, aber wir sehen uns da eigentlich in einer partnerschaftlichen Rolle und das würden wir gerne in ganz Europa mit vielen Unternehmen im Textilbereich umsetzen.
Danke, Michael. Das war sehr aufschlussreich. Bringt mich direkt zu der Frage, wann hast du das letzte Mal Secondhand gekauft?
Vor 2 Wochen.
Was?
Ein Hemd.
Ein Hemd?
Mhm.
War schon, aber auch sehr hautnah.
Oberhemd.
Großartig. Wie oft kaufst du Secondhand? Hat er ja gesagt, wir müssen alle über unsere Konsumentscheidung nachdenken.
Ich würde sagen, 5-mal pro Jahr. Ich kaufe nicht oft Kleidung. Mhm. Also wenn ich kaufe, dann kaufe ich jetzt mittlerweile pre-owned.
Interessieren dich internationale Vergleiche?
Nein.
Mit 26% hat dieses Land den größten Anteil am europäischen Second-Hand-Umsatz.
Spanien.
Frankreich. Hintergrundinformationen dazu finde ich super spannend, wusste ich nicht. In Frankreich gibt es schon länger geregelt ein sogenanntes Gesetz gegen die Vernichtung unverkaufter Kleidung. Das ist dort verboten. Du darfst unverkaufte Kleidung, das ist in Deutschland, das ist üblich. Deswegen gibt es dann so sehr günstig so Ramschverkäufe oder es wird direkt geschreddert. Noch eine Frage, weißt du, wo geschredderte Kleidung ganz häufig landet?
In Baumaterialien.
Auch, aber auch in Autos. In den Verkleidungen von Autos, dahinter Akustik der Materialien und das, was eben nicht so Lappen, Putzlappen.
Soll auch europaweit verboten werden, auch dass man Kleidung wegschmeißt. Dein Freund Damian Böselager arbeitet daran.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid. Es ist auch eine total richtige Regel.
Natürlich ist das richtig.
Total. Also wir hatten den Punkt schon mal, dass manchmal frage ich mich, das kann doch nicht sein, dass man da jetzt drüber nachdenkt. Wo gibt es auf die Anzahl, auf die Bevölkerung, also auf die Größe der Bevölkerung gerechnet, die höchste Dichte an Secondhand-Läden?
Dänemark.
Nicht weit weg. Schweden. Sogenannte Loppis.
Klar, jeder kennt sie.
Die Loppis. Und zwar, das fand ich auch ganz spannend, man hat dort politische Anreize geschaffen, indem man die Mehrwertsteuer auf Secondhand-Artikel reduziert hat.
Ist das ein politischer Anreiz oder ein finanzieller?
Beides. Und was man gemacht hat, ich weiß nicht, ob du das, ob dir das bekannt vorkommt, das ist die Bezuschussung von Reparaturkosten. Grüße gehen raus an das Land Berlin. Bezuschussung der Reparaturkostenzuschussbonus. Es gibt ein zweites Land, einen sogenannten Nachbarstaat. Das ist eine ganz große Tradition von Secondhand-Mode. Es gab bis vor kurzem über 14.000 Secondhand-Modeläden, also Secondhand-Geschäfte. sind aber hart unter Druck geraten durch einen Onlinehandel und das war, ist sie ein bisschen eine schlechte Nachricht darin, sie machen gerade reihenweise zu, aber es gibt dort eine richtige Secondhand-Tradition, es heißt, es shiftet eher von Offline zu Online. Jetzt international, weiter, wollen wir weitermachen mit dem Ratespielen, das ist vielleicht für die ZuhörerInnen auch ganz witzig, können Sie mitraten. Wo gibt es den größten Markt weltweit mit 53 Milliarden Euro Umsatz im Secondhand?
USA.
Ja, 53 Milliarden, das ist riesig. Wir haben vorhin über Deutschland gesprochen.
Das reichste Land der Welt.
Ja, trotzdem.
Konsum ist, das ist Konsum.
Ja, aber es spricht auch dafür, also es scheint gerade in den USA zwei unterschiedliche Faktoren zu geben. Nummer eins, die Gen Z, über 70% der Käuferinnen von Secondhand-Mode in den USA ist Gen Z, legen offensichtlich sehr viel Wert drauf. Und andererseits ist es schon auch ein Ausdruck von wirtschaftlicher Kaufkraft, finde ich. Also steckt da irgendwie mit drin, dass es so ein Riesenmarkt ist. Wie viele Einwohner haben die USA?
340 Millionen.
Genau, wir haben rund 89, sind wir gerade?
84.
84, ja, ich habe nach oben, weil wir...
Ja, nicht schlimm. Aber es wird nicht extra, mehr, es ist ja Bevölkerungsaustausch. Aber
wenn du das mal extrapolieren würdest, vom aktuellen Umsatz in Deutschland, mit also Secondhand-Mode mit rund 4 Milliarden Euro, und das extrapolieren würdest, jetzt auf 350 Millionen Einwohner, würde das nicht hinhauen. Jetzt haue ich dich richtig von den Socken.
Hau rein.
Kommst du nie drauf.
Ich schlag mich aber gut.
Es gibt ein Land, in diesem Land gibt es 483.000 Secondhand-Geschäfte. Das ist aber alles mit bei. Mode, Elektro.
Okay.
Kommst du nie drauf.
Welches Land ist es? 483.000. Muss ein Land sein,
Geschäfte. Was
auch. Muss auch großes Land sein. Und muss ein Land sein, wo viele Menschen wohnen. Muss ein Land sein, wo die Leute. Ich habe zwei Richtungen. Es ist südlich des Äquators.
Oh Gott.
Oh nein.
Nee.
Es ist dann sage ich nördlich. Aber es ist eher, weil du gezögert hast, würde ich sagen, es ist trotzdem ein südlich so konnotiertes.
Nee, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht?
Nee, überhaupt nicht.
Dann ist es Kanada?
Nee. Russland? Einen hast noch.
Nee, Mexiko?
Weit weg.
Japan. Japan.
Ah. Ist das südlich vom Äquator?
Nee.
Nee, ist nicht. Ich wusste einfach nicht ganz genau, wo es zu
vorhin. Jetzt weißt du es.
28% Marktanteil von gebrauchter Kleidung und Luxuswaren.
Interessant, ich habe mich an Japan.
Und zwar. Bei den Japanern und bei den Japanerinnen scheint es so zu sein, dass es eine sehr hohe Wertschätzung gibt für Dinge, die hochwertig sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Kunst, Keramik wieder neu herzustellen, diese so zu flicken, dass du hinterher nicht siehst, dass es gebrochen ist. Und jetzt kommt mein absolutes, und da können wir dann gleich ins Gespräch kommen.
Hast du noch eine Frage?
Eine letzte. Welches ist das Land, das, spekulieren, ich glaube, es ist das Land, das am meisten Secondhand-Ware importiert.
Importiert sogar?
Importiert.
Jetzt aber ein kleines Land.
Nee, nein.
Oh, Indien.
Kenia. Und da kommt für diesen ganzen Secondhand-Markt, da kommt genau das Negativbeispiel rein. Es ist so, dass viele der Kleidung, viel von dem, was du vorhin gesagt hast, was in den Kleiderspenden ist, manches wird direkt in den Läden wiederverkauft, manches wird upgecycelt, so wie bei Mood, manches kommt in die Fahrzeuge rein und ganz viel, was wir hier als Müll klassifizieren würden.
Kommt in die Fahrzeuge rein, meinst du, das ist dann so Dämmmaterial?
Genau.
Okay.
Und ganz viel von dem, was wir hier als Müll klassifizieren würden, wird eben verschifft ins Ausland, zum Beispiel nach Kenia. Und das Problem ist, wenn du es dorthin verschiffst, dann kann sich dort vor Ort kein Markt etablieren zu der Herstellung von Mode, weil die ja eh überflutet sind mit diesem ganzen Zeug. Und also wie immer, wir hängen hinterher die gesamte Recherche, hängen wir in die Shownotes mit rein. Das ist wirklich erbärmlich, was die Leute vor Ort berichten, wie hoch der Anteil einfach von Müll ist innerhalb dieser Kleidung. Wir verschicken faktisch unseren Müll, den wir hier nicht mehr brauchen, als Gänsefüßchen, gebrauchte Kleidung dorthin. Das ist eine Riesenschweinerei. Es gab Versuche.
Wird es da verkauft, oder?
Ja, es wird verkauft. Es gibt, das ist.
Sehr billig dann.
Sehr billig. Man nennt das Ganze Mitumba. Und das ist für 50%, ist für viele eine Lebensgrundlage. 50% von diesem Zeug, was dorthin geschickt wird, sind unbrauchbare Abfälle. 50%. Verrückt, oder? Also wirklich, da können wir uns mal alle schön an die eigene Nase fassen. Ich finde, lass uns noch einen Blick auf eine Sache werfen, nämlich darauf, was die Wirkung und die Grenzen von Secondhand-Mode ist. Weil es muss ja irgendeinen positiven Effekt haben. Und dieser positive Effekt, der lässt sich ziemlich einfach nachweisen. Und zwar wieder, das ist heute eine Folge, die einfach voll ist mit Zahlen. Es gibt um dieses Thema es mittlerweile ziemlich gut erforscht. Es gibt einfach verdammt viele Zahlen. Also, wenn du 3 Monate länger ein Kleidungsstück nutzt, dann reduziert es den CO2 und den Wasser, also den CO2-Abdruck und den Wasserverbrauch um 5-10%. 3 Monate. Das war ein echt stichhaltiger Grund, es im Kreislauf zu halten oder eben einfach länger zu tragen. Wenn du es gebraucht kaufst, dann reduzierst du den ökologischen Fußabdruck um bis zu 73%. wenn du es gebraucht kaufst.
Wessen? Denn dieses Kleidungsstückes.
Des Kleidungsstückes. Was total verrückt ist. Also das sind zwei wirklich gute Argumente. Faktisch, und das ist ein Problem, das damit ganz offensichtlich eintritt, gibt es den sogenannten Rebound-Effekt. Der Rebound-Effekt ist, dass Leute eben gebraucht Mode kaufen und dann sagen, hey, wenn mein Hemd jetzt eben günstig ist und nur 10 Euro kostet, dann kaufe ich gleich 5. Und damit hast du einfach gar nichts gewonnen, weil im Grunde häufst du dann genauso an wie vorher. Also man müsste sein Konsumverhalten von, ich brauche nur ein Kleidungsstück, aber das kaufe ich gebraucht, das müsste man dorthin lenken und dann würde es wirklich besser werden. Vielleicht letzter Punkt, bevor wir dazu kommen, uns die Frage zu stellen, wie gut ist das? Oder, vielleicht hast du auch noch ganz brennende Fragen rund um das Thema.
Wann hast du dir denn das letzte Mal ein Secondhand-Kleidungsstück gekauft?
Wirklich gekauft oder fast gekauft? Fast gekauft vor 2 Tagen, weil es etwas gibt, was ich unbedingt haben wollte und das war im Bereich der Luxusgüter. Hab's aber noch nicht gekauft, weil es ein Luxusgut ist, obwohl es gebraucht ist. Ich kaufe mir regelmäßig Jacken. Also ich habe keine einzige nicht gebrauchte Winterjacke. Ich habe auch nur eine Winterjacke, aber auch so.
Wie nicht gebrauchte?
Also ich hab mir zum Beispiel im Winter habe ich mir einen Mantel gekauft. Einen sehr schönen grauen langen Mantel. Ich glaube, den kennst du auch. Mhm. Habe ich gebraucht gekauft. Mega geil. Wirklich.
Okay. Es klang erst so, als ob du dir noch nie was Gebrauchtes gekauft hast.
Ich kaufe im Grunde, wenn es geht, nur noch gebrauchte Sachen.
Okay.
Bis auf Hemden. Da bin ich anders als du. Das ist ja total verrückt. Habe ich vorhin auch kurz gestutzt.
Hemden, finde ich, erstmal sind die sehr, sehr günstig. Und dann, wenn es gute Hemden sind, kannst du die halt für immer behalten, gute Qualität.
Ja, ich hatte 2-mal Pech.
Und bei Hemden und Hemden sind auch, muss man sagen, was so Männerkleidung angeht, sehr leicht. Also es ist leicht rauszufinden, ob die passen oder nicht, weil die Kragengröße eigentlich meistens stimmt.
So, wo stehen wir? Gesetzlich, das finde ich ist noch spannend, das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Ab 2025 dürfen alte Kleidungsstücke nicht mehr im Müll landen.
Also jetzt schon?
Ja, das ist eine Regelung, die gilt seit dem 1.1. Das heißt, seit dem 1.1. gilt die sogenannte Getrennt-Sammlungspflicht für Textilien.
Was ist eine kaputte Socke? Zählt das dazu?
Ja.
Shit.
Kannst du nicht einfach wegwerfen? Kannst du nicht?
Habe ich auch nicht gemacht.
Ja, ich auch nicht.
Wo bringst du die hin?
Entweder in den Altkleidercontainer oder es gibt mittlerweile von großen Modelabels die Möglichkeit, gebrauchte Sachen dort einfach wieder hinzutragen. Gute Beispiele im Übrigen sind, ich tue mich immer schwer mit Markennamen und auch mit der Frage, die wird heiß diskutiert in unterschiedlichsten Foren, ist das Greenwashing, ja oder nein? Patagonia zum Beispiel, Fjällräven, die haben alle so Programme, wo du gebrauchte Kleidung hinschicken kannst, dann verkaufen die das, wo du Dinge reparieren lassen kannst. Und gutes Umtauschrecht hast, und dann bringen die das wieder zurück in den Kreislauf. Ist die Frage, ob das gut ist oder nicht.
Klingt auch gut. Passt auch zu dem, was du gesagt hast.
Ja, wenn sie es richtig ernsthaft betreiben würden,
machen sie aber nicht
nichts Neues verkaufen.
Na, ich weiß nicht, aber immer so. Ich meine, was verlangst du von den Läden? Das ist deren so Grundlage, dass sie Dinge verkaufen. Also, ich finde den Anspruch dann zu sagen, hört auf damit.
Okay, ist auch schwierig, oder? Ich gebe dir ein besseres Beispiel. Du kennst Shein. Oder Shein, ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird.
Shein, glaube ich. Und ist das wie Temu?
Ist das ja, so ein, ist wie Temu, aber nur für Kleidung.
Okay, ja, die Werbung hängt, ich habe es, glaube ich, heute zum ersten Mal gesehen.
Die haben einen Secondhand, die drehen, ich verlinke das hinterher in den Shownotes, es gibt diese sehr gute Reportage in dem Reportagenmagazin. Die haben tatsächlich so ein Secondhand-Plattform aufgebaut. Und da steht schon die Frage, wenn jemand...
Das ist gar nichts Neues, was man da kaufen kann.
Nee, du kannst es hinschicken und dann wird es neu verkauft. Irgendwie so funktioniert das. Ich weiß
aber
es nicht.
Aber Shein verkauft Kleidung neu normalerweise.
Neu normalerweise.
Okay, okay.
So, wenn also so ein richtiges Fast-Fashion-Label, deren einziges Interesse ist, rauszuballern ohne Ende, sehr billig, weltweit versenden, also wirklich maximal schlecht für die Umwelt, wenn die mit einmal sagen, ja, wir haben auch eine Second-Hand-Plattform, dann ist das echt Greenwashing. Dann ist das einfach nicht gut.
Naja, und es folgt dem Bedarf, ist halt Nachfrage nach gebrauchten Sachen. Hast du ja gerade selber gesagt, wenn die Gen Z darauf steht und 70% der Kunden, die sowas kaufen, so jung sind, dann wärst du als Unternehmen ja auch irgendwie, wäre das nicht dann doof, darauf nicht zu reagieren?
Ich glaube, dass es gut ist, darauf zu reagieren. Ich frage mich, ob es nicht richtig weit größer gedachte Strategien dafür braucht.
Aber nicht von den Unternehmen, kannst du ja, glaube ich, nicht von den Unternehmen erwarten.
Ja, du kannst ja schon, kannst deine Lieferketten überprüfen, du kannst gucken, dass du es fair produzierst, da gibt es ja lauter Möglichkeiten.
Ja, aber dass sie jetzt Secondhand anbieten, erfüllt ja genau das, was du gerade gefordert hast.
Ja, schon. Ich finde es gut, dass es das gibt.
Aber es machen die Falschen aus deiner Perspektive.
Nein. Es gibt ja keine Falschen und keine Richtigen, sondern die eigentliche Frage müsste sein, wie produzieren wir unsere Kleidung so, dass es fair und nachhaltig ist. Und das müsste ein wesentlicher Teil sein. Das tut Shein aber nicht. Die produzieren halt einfach mega krassen Schrott
fast. Aber wenn sie jetzt merken, dass diese Secondhand-Plattform erfolgreicher ist als ihr eigentliches Geschäftsmodell?
Ist es nicht. Okay. Das finde ich ganz schön. Da schließt sich ja an der Stelle der Kreis.
Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, Fast Fashion, schnelle Mode, ist so eine dumme Scheiße.
Fast Fashion ist das Junkfood der Mode. Man verschlingt diese Kleidung wie eine Tüte Pommes und fühlt sich danach schlecht.
Das Problem ist also, dass man Fast Fashion für wenig Geld einkaufen kann, aber ebenso auch die Lebensdauer zu kurz ist.
Ja, Fast Fashion ist so eine dumme Scheiße, ne? Leute, kauft euch nicht die Kacke da, die so billig da irgendwie in diesen Läden angeboten wird.
Da schließt sich der Kreis. Christian, du siehst nachdenklich aus. Warum?
Bin gar nicht nachdenklich.
Ach so.
Ich habe alles versucht zu verarbeiten.
Hast du noch Fragen, die ich dir beantworten kann? Ich stehe dir jetzt noch zur Verfügung.
Ich habe dich ja vorhin schon gefragt, was deine letzte Secondhand-Erfahrung gewesen ist. Und jetzt würde ich von dir noch gern wissen, ob Secondhand zu kaufen mehr idealistische oder mehr pragmatische Gründe hat. Dass die Leute vielleicht mehr sparen müssen und deswegen eher sich was kaufen. Ist ja auch günstiger Secondhand, ne? Davon gehen wir mal aus. Oder sind sie wirklich getrieben von, du hast Gen Z erwähnt, sind sie davon getrieben, dass sie sagen, ich muss die Welt retten, kann aber nicht verzichten zu konsumieren? Das ist ja auch ein interessanter. Also ist es eine Modeerscheinung oder ist es etwas, wo die Leute tatsächlich sagen, ich verbessere damit die Welt, indem ich Secondhand kaufe? Sparen oder Welt retten? Was glaubst du, was du glaubst?
Ich muss gerade was gucken. Was ich glaube.
Oder kann man so nicht sagen? So eine lauwarme Antwort gibst du mir jetzt?
Eine politische Antwort, meinst du? Ich würde dir gerne eine gute Antwort darauf geben. Ich glaube, dass es nicht so einfach ist, diese Frage zu beantworten.
Dann stelle ich dir eine andere.
Nee,
lass ja mich. Ja oder nein?
Ich glaube, dass es drei unterschiedliche Dinge sind. Zum einen hat sich das Standing von Secondhand-Kleidung einfach geändert. Das ist nicht mehr so wie früher, wenn ich kein Geld habe, dann muss ich Secondhand kaufen. So ist es einfach nicht mehr. Sondern du gehst, weil das auch ein Statement ist für dich selber. Es ist, du trägst das nach außen. Und das scheint ganz offensichtlich bei Leuten, die jünger sind als wir, total zu verfangen zu sein. Und das zweite ist ganz klar ein Kostengrund. Sonst ist es einfach billiger, gerade im Luxusmarkensegment. Ich habe vorhin über meinen Mantel gesprochen. Ich habe hinterher geguckt, was er neu kosten würde. Er würde neu um die 400 Euro kosten. Ich habe ihn für 80 gekauft. Hey, ist ein absolutes Argument. Und der wird noch die nächsten 10 Jahre halten, weil er einfach gut gearbeitet ist. Und das dritte ist, dass die Leute, glaube ich, sehr viel bewusster auf ihren Fußabdruck, auf ihren CO2-Fußabdruck gucken und sich dann überlegen, was kann ich eigentlich machen? Also du kannst halt nicht fliegen, kannst kein Fleisch essen und ein Beitrag kann eben auch sein, Secondhand-Mode zu kaufen, weil ich weiß, alles, was ich nicht neu kaufe, sondern im Kreislauf halte, ist gut.
Und dann gibt es keinen Rebound-Effekt bei den Leuten, dass sie sagen, dann fliege ich einmal mehr.
Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass das nicht so ist.
Cool, dankeschön. Klingt doch gut.
So, wir fassen das zusammen.
Und viel Potenzial irgendwie, um da eine Firma zu gründen im Secondhand-Bereich. Oh Gott,
also, wollen wir jetzt anfangen? Wäre jetzt mein Schlusssatz gewesen.
Wir nehmen alte Podcasts und schneiden die zusammen zu neuen.
Da ist Riesenpotenzial in dem Markt. Da ist echt viel Bewegung drin. Da sind viele gesetzliche Veränderungen drin. Da bewegt sich was weltweit. Und ich glaube, das, was man jetzt den Leuten, die uns hier zuhören, mitgeben kann, ist, denkt mal beim nächsten Mal drüber nach, was ihr da kauft. Wirklich, denkt mal drüber nach, was ihr da kauft.
Total interessant.
Ob ihr das Kleidungsstück kaufen wollt, ja oder nein? Ich möchte mich zusammenfassen an der Stelle, ich hatte zwischendurch den Impuls, mich zu entschuldigen, weil es so viele Zahlen waren, dass ich glaube, dass es zum Teil schwer war, mir da zu folgen. Das, was mir aufgefallen ist, dass es ein mega komplexes Thema ist, das ich total unterschätzt habe. Es ist eben nicht nur so, dass du hier zu zweimal gut gehst und dir einen Secondhand-Teil kaufst.
Heißen die jetzt wirklich so?
Ja, die heißen wirklich so. Sondern dass eben am Ende um sehr viel mehr geht. Deswegen danke für deine Aufmerksamkeit. Was ist dein Thema fürs nächste Mal?
Spannendes Thema. Deins war ein spannendes Thema. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so viel Raum einnimmt und Secondhand so wichtig wird. Und ich finde es gut. Das ist eine gute Nachricht. Darum geht es ja am Ende. Meine Frage beim nächsten Mal ist, wenn du dich zurückerinnerst, was waren die wirklich großen Dinge, die schiefgegangen sind in den letzten Monaten und Jahren, gehört auf jeden Fall dieses eine krasse Wochenende in Spanien und auf der ganzen Iberischen Halbinsel dazu, als auf einmal der Strom ausgefallen ist. Das ist ein Beispiel dafür, dass es Katastrophen geben kann und immer geben wird. Das Hochwasserproblem im Ahrtal, Brände in Berlin, ist es noch nicht lange her. Das war zwar ein bisschen abgelegen im Grunewald, da war jetzt niemand betroffen, aber Katastrophen können immer wieder passieren. Und es gibt einige Länder in Europa und Gesellschaften, die gehen damit ganz anders um. Und ich möchte einen Blick auf das Thema Zivilschutz in Europa werfen, stille Helden. Es gibt viele gute Beispiele, von denen wir momentan lernen. Es gibt den Zivilschutz, Bevölkerungsschutz im Rahmen der inneren Sicherheit. Das ist so ein großes Thema, über das die Bundesländer vor allem sprechen, wo man schaut, inwiefern kooperieren zivilgesellschaftliche Träger mit der Polizei, mit der Feuerwehr, mit der Bundeswehr letzten Endes, die dann bestimmte Aufgaben vielleicht nicht mehr wahrnehmen kann, mhm. wenn es eine bestimmte Art von Katastrophenszenario gibt, von dem wir nicht ausgehen wollen und wo wir es nicht herbeireden möchten. Spannungsfall, ja, an der östlichen Flanke der NATO, sowas ist nicht mehr im Bereich des Unmöglichen. Und dann könnte die Bundeswehr zum Beispiel nicht mehr da sein, wenn Hochwasser mhm. passiert. Und all diese Dinge, Stromausfall, was macht man eigentlich? Ist man ein Prepper, wenn man 10 Liter Wasser pro Tag für die nächsten 10 Tage irgendwie als Vorrat hat, wenn man weiß, wie man seine Haferflocken umwälzt und wie ist es eigentlich in Finnland? Deswegen gucke ich auf stille Helden, clevere europäische Mechanismen und die Frage, was Zivilschutz mit Demokratie zu tun hat, in der nächsten Folge.
Spannendes Thema. Ich bin ja freiwilliger Feuerwehrmann.
Das ist gut.
Von daher nicht aktiv, aber ich habe eine
Reserve.
Nee, ich habe eine sehr umfangreiche Ausbildung. Kann ich dann beim nächsten Mal einbringen.
Ist gut.
Gutes Thema.
Gute Leute.
Freue ich mich drauf. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss. Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald. Dein Julius.